Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wie immer haben wir nichts zu berichten vor dem Podcast. Wir führen ein maximal ruhiges und entspanntes Leben, ja. Wenn man sich das oft genug sagt, glaubt man das selbst, gell? Das ist der Hammer. Ich sage mir das mittlerweile 15 Mal am Tag, ja, und es klappt.
Ich wollte gerade sagen, wo hast du das ruhig und entspannt her? Ich nicht. Okay, aber wir haben tatsächlich nichts Interessantes jetzt für einen Podcast zu berichten. Von daher hätte ich jetzt einfach gesagt, wenn du möchtest, kannst du direkt mit deinem Fall loslegen und ich lehne mich erstmal zurück und lausche ergriffen.
Ja, ich habe mal wieder ein Telefonat. Jasmin muss mal wieder einspringen. Okay, dann lege ich mal los. Einige Namen habe ich geändert. Ich hasse dieses Gesicht. Das ist nicht das Gesicht von einem Schauspieler. Aber für einen Volksschauspieler, da passt's. Deprimiert und wütend zugleich sitzt der untersetzte Mann mit dem Schnauzbart und dem markanten bayerischen Dialekt vor dem Spiegel. Eigentlich könnte Walter Sedlmayr froh sein. Er hat in seiner Karriere als Schauspieler viel erreicht, ist gefragt und das, obwohl ihm einer seiner Dozenten während des Schauspielstudiums jegliche Begabung und vor allem das gute Aussehen für die ganz große Bühne oder das TV abgesprochen hatte. Ablehnung und leider auch Gewalt waren dem jungen Schauspielstudenten nicht fremd. Schon sein Vater nannte ihn abfällig immer Wampo aufgrund seines Übergewichts. Dennoch fand er seine Nische, oder vielmehr sie fand ihn, die Figur des ewig grantelnden, rundlichen und gemütlichen Bayern. Er ist weder verheiratet noch hat er Kinder. Dass er das Gesicht für eine bekannte Biermarke ist, ohne dabei überhaupt Bier zu mögen, ist aber eher nebensächlich. Was ihn wirklich interessiert, ist Kunst, gute Küche, klassisches Theater und Musik. Aber das will man irgendwie nicht von ihm sehen. Die Leute wollen den leicht genervten Polizisten in der Polizeiinspektion 1, den ewig streitsüchtigen Nachbar im gefühlt tausendsten Heimatfilm oder den Blecker auf dem Nockerberg. Gerade beim beliebten Starkbieranstich auf dem Nockerberg, wo er sich in einer Art Büttenrede über die Politik und eben über alles und jeden aufregt, scheint Sedlmayr aufzugehen. Wie er wirklich ist, scheint den Zuschauern und Werbepartnern egal oder eher unpassend zu sein. Auch die Tatsache, dass Walter Sedlmayr homosexuell ist und sich regelmäßig junge Männer aus dem Rotlichtmilieu nach Hause kommen lässt, passt nicht so ganz ins Bild und wird somit gekonnt wegignoriert. Hauptsache, er spielt. Und das tut Walter Sedlmayr. Teilweise zum Leidwesen seiner Regisseure. Denn etwas sagen lässt er sich dabei nicht. Das hier ist meine Bühne. Ich werde hier immer gewinnen, sagte Sedlmayr mal zu einem jungen Schauspielkollegen, als er ihn in väterlicher Art zur Ordnung rief. Einen Wunsch erfüllte er sich dennoch. Ein eigenes Lokal, in dem so gekocht wird, wie er es sagt. Bayerische Küche, aber auf hohem Niveau und natürlich auch zu etwas höheren Preisen. Immerhin hat das Lokal ja auch seinen Namen. Beim Sedlmayr. Dass das Lokal eher mäßig lief, war ihm dabei egal. Mit der Leitung hatte Sedlmayr seinen Ziehsohn Herbert beauftragt. Er selbst hatte nach einiger Zeit schon das Interesse an dem Wirtshaus verloren und wollte auch nicht als, Zitat, feste Knochenbeilage ständig in der Gaststube sitzen und von Fans begafft und angesprochen werden. Da lag es nahe, Herbert die Leitung zu übergeben und dann immer wieder vorbeizuschauen, wenn ihm danach war. Aber das Verhältnis zu seinem Ziehsohn war oder ist nicht mehr das Beste. Immer wieder streiten sich beide über Geld oder darüber, wie man einen Laden am besten führt. Auch ist Herbert Walter Sedlmayrs neuer Sekretär, Dieter, ein Dorn im Auge. Dieser ist nämlich anders als Herbert augenscheinlich, gebildet und gewissenhaft. Tugenden, mit denen man es bei Walter Sedlmayr zu etwas bringen kann. Immer mehr Zeit verbringt der bekannte Volksschauspieler mit dem Sekretär, ersetzt Herbert mehr und mehr durch ihn. Und auch darüber hinaus hat er große Pläne. Seinen Ruhestand möchte Walter Sedlmayr gemeinsam mit Dieter und seiner Familie verbringen. Hierfür hat er ein großes Landhaus in Murnau gekauft, in welches Dieter mit seiner Familie schon eingezogen ist. Walter Sedlmayr will ihnen auch bald folgen. Aber das ist nicht das größte Problem vom in Ungnade gefallenen Ziehsohn Herbert. Auch sein Testament bzw. die Generalvollmacht will der Volksschauspieler ändern und Dieter alles und Herbert nichts mehr vermachen. Der Streit zwischen den beiden eskalierte dann Anfang des Jahres so heftig, dass ein versöhnliches Ende gänzlich unmöglich schien. Denn Herbert betrog Walter Sedlmayr um die Einnahmen aus seinem Gasthof. Und damit nicht genug. Ebenso leitete er Waren aus dem Gasthaus beim Sedlmayr in eines seiner anderen Lokale um. Dem Fass den Boden aus, schlug allerdings die Tatsache, dass Herbert die Angestellten des Lokals spät oder teilweise gar nicht bezahlte. Ein für Walter Sedlmayr unentschuldbares Verhalten, da er zu den Angestellten des Gasthofs ein sehr inniges Verhältnis pflegte. Dennoch galt er als unbequemer Chef, der sich nur allzu gerne in die Abläufe in der Küche einmischte und gestandenen Küchenchefs mit kleinen Notizzetteln, die er in die Küche bringen ließ, zum Beispiel befahl, sie sollten gefälligst mehr Thymian in die Soße oder ähnliches machen. Ich wundere mich, dass ihn mich schon lang mal einer mit der Bratpfanne eine über den Kopf gehauen hat, so ein langjähriger Weggefährte Sedlmayrs mal in einem Interview. Eine Bratpfanne war es nicht. Es sollte alles noch viel schlimmer kommen. Es ist der 15. Juli 1990, als im Polizeipräsidium München folgender Anruf eingeht.
Hier ist der Polizeinotruf.
Ja, grüß Gott, hier ist Steffen. Wir haben einen dringenden Fall. Da ist etwas passiert in der Wohnung vom Schauspieler Walter Sedlmayr.
Ja, was ist denn passiert?
Der liegt wahrscheinlich tot in seinem Bett.
Wer?
Der Herr Sedlmayr.
Ist die Wohnung offen?
Die Wohnung ist offen, weil der Privatsekretär gerade herausgekommen ist. Der ist völlig mit den Nerven fertig und kann gerade keine Auskunft geben.
Ist der Privatsekretär jetzt bei Ihnen?
Ja.
Geben Sie ihn mir mal.
Der kann gerade nicht. Er kommt sofort zurück.
Ja, er soll kommen.
Ja, Moment, da ist er. Hier ist der Privatsekretär von Walter Sedlmayr. Ich habe heute um 13 Uhr versucht, ihn anzurufen. Mehrmals. Und wenn ich ihn nicht erreiche, hat er mich immer angerufen. Und weil er sich nicht gemeldet hat, bin ich hierher gefahren heute Abend.
Ja.
Und die Tür, der Schlüssel hat von innen gesteckt. Ich habe dann ein Seitenfenster von der Tür aufgemacht und habe dann durch das Fenster durchgelangt und die Tür aufgemacht und bin rein in die Wohnung. Der Herr Sedlmayr liegt tot in seinem Bett und hat eine riesige Wunde am Kopf. Ich glaube, er ist tot.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen sofort einen Notarzt und eine Streife kommt auch vorbei.
Ein Schock am Abend für die Polizei. Nicht nur, dass ein Mord aufzuklären ist, was ja ohnehin schon traurig genug ist. Vielmehr macht sich gleich Aufregung darüber breit, dass der Mord an einem prominenten Mitglied der Münchner Gesellschaft auch ein enormes Medienecho sowie etliche falsche und zusammengesponnene Hinweise enthält. Aber danach wird gerade keiner gefragt. Nachdem der herbeigerufene Notarzt am Tatort nur noch den Tod des bekannten Volksschauspielers feststellen kann, beginnen die Mordermittler sowie die Kollegen der Spurensicherung mit ihrer Arbeit. Schon beim Eintreten in das Schlafzimmer sind sich alle einig. Ein solch brutales Ende hat der Sedlmayr wirklich nicht verdient. Die Leiche des Schauspielers liegt bäuchlings auf dem Bett, die Hose ist heruntergezogen. Neben dem Bett liegt ein Hammer sowie ein Küchenmesser und eine Peitsche. Ebenso finden die Ermittler unbenutzte Kondome auf dem Nachttisch. Am Kopf fallen sofort mehrere Platzwunden auf. Ebenso ergibt die spätere Obduktion einige Messerstiche in den Hals sowie in die Nierengegend. Diese waren aber mit Sicherheit nicht tödlich. Gestorben ist Walter Sedlmayr an schweren Schädelverletzungen. Hatte sein Mörder ihn vor seinem Tod noch quälen wollen und ihm deshalb die Einstiche zugefügt? Die Gerichtsmediziner können diese Frage klar mit Ja beantworten. Bei einer Durchsuchung der Wohnung von Walter Sedlmayr fällt den Ermittlern neben der fast schon pedantischen Reinlichkeit der Räume noch auf, dass der Täter wohl noch die Münzsammlung des Schauspielers gestohlen haben muss. Der zerschlagene Setzkasten, in dem sich die Münzen des leidenschaftlichen Kunstsammlers Sedlmayr befanden, liegt auf dem Boden. Aber sonst fehlt augenscheinlich nichts. Auch die Auffindesituation der Leiche gibt den Ermittlern der Mordkommission Rätsel auf. Nach längerer Betrachtung der Umstände sind sich aber alle einig, dass es sich hierbei nicht um eine sexuell motivierte Tat handelt, der Täter das aber scheinbar gerne glauben machen will, um so vielleicht den Verdacht von sich abzulenken. Zügig und unter den wachsamen Augen der Öffentlichkeit beginnen die Beamten mit ihren Ermittlungen. Von Sedlmayrs Sekretär Dieter erfahren sie, dass der Schauspieler schon seit einiger Zeit in ständiger Angst vor Übergriffen lebte. Nachdem er sich von seinem Ziehsohn Herbert abgewendet hatte, soll es zu anonymen Drohanrufen und Postkarten mit Aufschriften wie wir kriegen dich, du geiles Schwein, gekommen sein. Auch soll es immer wieder nächtliche Anrufe gegeben haben. Was Walter Sedlmayr ebenfalls zu schaffen machte, war die Tatsache, dass Herbert ihm schon gedroht hatte, in einem Buch alles über seine sexuellen Interessen sowie pikante Details aus Sedlmayrs Privatleben zu veröffentlichen. Walter Sedlmayr reagierte auf diese Drohung mit großer Unsicherheit und Angst. Seine Wohnung glich seitdem einer Festung. Eine dauerhaft scharf gestellte Alarmanlage und Besuche nur nach vorheriger Anmeldung und Klingelzeichen bestimmten fortan das Leben des bekannten Schauspielers. Am Abend vor seinem Tode hatte sich Walter Sedlmayr noch mit den Angestellten seines Gasthofs bei sich zu Hause getroffen, um mit ihnen über die Zustände im Gasthaus sowie die noch fehlenden Lohnzahlungen zu reden. Er verabschiedete sich gegen 20 Uhr mit den Worten: »Nach euch lasse ich niemand mehr rein.« Einen hat er wohl noch reingelassen. Seinen Mörder. Oder war es vielleicht eine seiner Vertrauten? Zumindest verhält sich auch Sedlmayrs trauernder Sekretär und vertrauter Dieter irgendwie verdächtig. Ein Grund mehr für die Ermittler, ihn mal ein wenig näher zu beleuchten. Dieter wurde 1962 in Saarbrücken geboren. Nach der Schule ging es für ihn zur Bundeswehr, aus der er unehrenhaft entlassen wurde. Der Grund hierfür war, dass er im Verdacht stand, sich für Männer sowie Frauen zu prostituieren. Auch den Strafermittlungsbehörden ist Dieter nicht ganz unbekannt. So wurde gegen ihn im Zusammenhang eines Mordes an einem Callboy ermittelt. Ihm wurde zwar nicht die Haupttäterschaft, aber zumindest eine Beteiligung vorgeworfen. Aber die Ermittlungen wurden schließlich eingestellt. Anschließend arbeitete Dieter als Taxifahrer im Rosenheimer Raum und bei einem Immobilienmakler, wo er schließlich Walter Sedlmayr erstmals traf. Dieser war von dem jungen Mann so angetan, dass er ihn um 1987-1988 abwarb und ihn als Chauffeur und Privatsekretär einstellte, der gleichzeitig auch Sedlmayrs Immobiliengeschäfte abwickeln sollte. Auch soll es Gerüchten nach zu einmaligen sexuellen Handlungen zwischen beiden gekommen sein, jedoch soll Dieter nicht Sedlmayrs Vorstellungen entsprochen haben und so beließen beide es bei einer innigen Freundschaft. Im Umfeld des Schauspielers war sein Sekretär allerdings alles andere als beliebt. Dies lag daran, dass Dieter alles dafür tat, um Sedlmayr von der Umwelt abzuschirmen und ihn sogar auch von langjährigen Weggefährten, wie zum Beispiel seinem Redenschreiber, zu isolieren. Und damit kommen wir zum zweiten trauernden Vertrauten des Volksschauspielers, seinem langjährigen Geschäftspartner und Ziehsohn Herbert. Diesen lernte Sedlmayr vor einigen Jahren durch eine gemeinsame Bekannte kennen. Herbert war ein Lebenskünstler, der es auch mit dem Gesetz oft nicht so genau nahm. Anzeigen wegen Körperverletzung und Betrug gingen auf das Konto des jungen Mannes. Vielleicht war es gerade diese leicht brutale Art, die Sedlmayr ein wenig anzog. Beide hatten über viele Jahre ein inniges Verhältnis und der Schauspieler überlegte sogar, Herbert zu adoptieren. Da aber die Streitigkeiten der Geschäftspartner auch mittlerweile die Seiten der Tageszeitungen füllten, macht die Polizei natürlich auch Herbert unmittelbar nach Sedlmayrs Tod ihre Aufwartung. In seiner Wohnung treffen die Ermittler der Kripo dann auf Herbert und seinen Bruder Peter. Die Beamten nehmen ihn mit aufs Revier. Schon auf dem Weg dahin verhält sich der Ziehsohn von Sedlmayr irgendwie auffällig. Mal redet er ganz ruhig und freundlich mit den Ermittlern, dann bricht er wieder in lautes Weinen aus. Dies endet dann genauso abrupt, wie es begonnen hatte, mit der Frage: »Ja, bin ich jetzt festgenommen?« Herbert hierzu in einem späteren Interview, ich zitiere: »Am 6. Juli 1990 kam er zu mir ins Lokal, wo es wieder zum Streit zwischen uns kam, weil ich nicht gegrüßt hatte. Herr Sedlmayr hatte für den nächsten Tag einen Termin bei einem Rechtsanwalt, der sollte zwischen uns beiden vermitteln. Jedenfalls fauchte er mich an und ich fauchte zurück. So kannst du nicht mit mir reden. Wir gaben uns aber dann die Hand und verabredeten uns für den nächsten Tag beim Rechtsanwalt. Wir nahmen uns dann jeder einen neuen Anwalt und kamen zum Ergebnis, dass wir die KG, also die geschäftliche Partnerschaft, auflösen sollten, was ja auch mein Wunsch war. Die Versöhnung mit seinem Gönner soll dann, nach Aussagen von Herbert, kurz vor dessen Tod erfolgt sein. Bei genauerem Nachhören im Umfeld von Herbert kommt allerdings heraus, dass Sedlmayr ihn beim Notartermin, der am Montag nach seinem Tod ausgemacht war, komplett enteignet hätte. Eher alarmierend nehmen die Ermittler die Aussage zur Kenntnis. Aber es sollten noch weitere Überraschungen auf sie warten. Einige Tage nach dem Mord macht der Sekretär Dieter der Kripo seine Aufwartung und überreicht den Ermittlern die Verpackung einer VHS-Kassette. Der Inhalt ist allerdings kein Video, sondern ein mit Schreibmaschine geschriebenes Testament, in dem Walter Sedlmayr ihn, Dieter, als Alleinerben seines Vermögens angibt. Ebenso liegt dem Schreiben ein unterschriebener Mietvertrag über 99 Jahre für die 5000 Quadratmeter Villa mit Grundstück in Murnau bei. Der Mietpreis ist auf 600 D-Mark festgelegt. Aber schon bei erster Betrachtung der Dokumente werden die Ermittler stutzig. Das Testament ist mit Rechtschreibfehlern überzogen und auf dem Mietvertrag wirkt die Unterschrift des Schauspielers mehr als stümperhaft gefälscht. Der als Pedant bekannte Walter Sedlmayr hätte solch ein Dokument niemals abgegeben oder gar aufgehoben. Im Laufe der Ermittlungen kommt dann auch die Fälschung ans Licht und Dieter muss sich vor Gericht hierfür verantworten. Aber auch bei seinen Vernehmungen verstrickt sich der Sekretär immer mehr in Widersprüche. So stellt er die Auffindesituation der Leiche teilweise anders dar und behauptet auch, von Sedlmayrs Homosexualität nichts gewusst zu haben. Am 21. Februar 1991 wird ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen Dieter erlassen. Aber nach ein paar Tagen lassen die Behörden ihn wieder frei, da nicht genügend Haftgründe gegen ihn vorliegen. Einmal mehr stehen die Ermittler mit leeren Händen da. Sie lassen sich aber nicht entmutigen und beschließen, sich nochmals intensiver mit dem verlorenen Ziehsohn Herbert zu beschäftigen. Hierbei stoßen sie auf einen Vertrag, der die Tat in ein ganz anderes Licht drückt. Der Vertrag besagt, dass im Falle des Ablebens von Walter Sedlmayr alle Rechte und Pflichten auf Herbert übergehen. Ein sehr verlockendes Motiv für einen Mord am sich abwendenden Ziehvater. Eine wichtige und interessante Erkenntnis. Nur damit allein kann man leider niemanden anklagen. Die Kripo begibt sich noch mehr auf Beweissuche. Die Polizei eröffnet Herbert und seinem Bruder Peter, dass beide nun als Verdächtige im Mordfall Walter Sedlmayr geführt und befragt werden. Beide Brüder geben für den Tatabend als Alibi an, dass sie sich in Herberts anderer Gaststätte, dem Freisinger Hof, befunden haben. Dort sei am besagten Abend eine Geburtstagsfeier gewesen. So schnell will die Kripo jedoch nicht aufgeben und beginnt damit, die Festgäste der Feier zu befragen. Und sie haben damit Erfolg. Es kommt nämlich heraus, dass Herbert und sein Bruder Peter ca. 2 Stunden mit Abwesenheit glänzten. Das Alibi bröckelt. Nun will die Polizei den Sack zumachen. Es werden Durchsuchungsbefehle für die Wohnungen sowie die Lokale erlassen. Insgesamt werden 15 Objekte von der Polizei durchsucht. Anhand der Zeugenaussagen werden exakt die Klamotten der beiden sichergestellt, die sie am Tattag getragen haben. Die Kriminaltechniker vergleichen die Fasern der Kleidung mit den Faserspuren, die am Tatort sichergestellt wurden, unter anderem vom Hammer, der Peitsche, dem Messer und dem aufgebrochenen Münzsetzkasten. Unter Zuhilfenahme des LKA werden die Fasern des Münzsetzkastens auf der Kleidung der beiden Verdächtigen festgestellt. Immerhin ein Indiz, aber auch leider nicht viel mehr. Die Spurensuche konnte allerdings in der akribisch sauberen Wohnung von Walter Sedlmayr auch noch einen einzelnen Fingerabdruck auf einem Serviertisch sicherstellen. Dieser konnte nach Abgleich Herbert zugeordnet werden. Um zu beweisen, dass der Abdruck vom Tattag stammt, lassen sich die Ermittler von der Haushaltshilfe des Ermordeten genau zeigen, wie sie den Raum, in dem der Serviertisch steht, reinigt. Am Ende ist klar, dass die Haushaltshilfe den Tisch jedes Mal in Gänze abwischt. Somit kann der Fingerabdruck nach Meinung der Ermittler nur vom Tatabend stammen. Und noch einen schlagenden Beweis können die Ermittler finden. Im Rahmen einer Telefonüberwachung äußert die Verlobte von Herberts Bruder, dass es sich um den Hammer aus Peters Werkstatt handeln würde. Sie hatte ein Foto vom Hammer zuvor in einem Zeitungsartikel gesehen. Nun haben die Ermittler genug in der Hand. Am 2. Juli 1991 wird Ziehsohn Herbert in seiner Wohnung festgenommen. Sein Bruder Peter scheint anfänglich allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Aber wenige Tage später kann eine Streife auch ihn festnehmen. Er hatte auf einer Brücke eine Autopanne. Sowohl Herbert als auch sein Bruder streiten in ihrer Vernehmung jegliche Tatbeteiligung ab und verweigern im Anschluss die Aussage. Somit bleibt den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft nichts als ein Indizienprozess, der am 24. November 1992 vor der Großen Strafkammer des Münchner Landgerichts eröffnet wird. Im Prozess das gleiche Spiel. Beide Angeklagten streiten während des gesamten Prozesses die Tat ab. Am 21. Mai 1993 dann das Urteil gegen Herbert und Peter. Nach der Vernehmung von insgesamt 127 Zeugen, darunter mehr als 12 Sachverständige, sieht das Gericht es als erwiesen an, dass Herbert und sein Bruder Peter den bekannten Schauspieler Walter Sedlmayr aus Habgier und Rache brutal gequält und ermordet haben. Die Prozesskosten belaufen sich auf rund 200.000 D-Mark. Das Gericht schlussfolgert, dass Peter den Schauspieler mit dem 1000 Gramm schweren Schlosserhammer tötete und sein Ziehsohn Herbert das Messer führte. Beide Brüder werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei Herbert wird noch zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Anschließend stellt Richter Ahlert fest, es war ein heimtückischer und vorsätzlicher Mord aus Habgier. Als der Richter sein Urteil, lebenslang für beide, sprach, rasten die Brüder aus. Nachdem sie über Monate hinweg den Prozess gefasst verfolgt hatten, bricht nun die geballte Anspannung und Wut über das Urteil aus ihnen heraus. »Wo bleibt hier die Menschenwürde?« schreit Herbert durch den Verhandlungssaal. »Das höre ich mir nicht länger an! Schweinerei! Pfui! Das Gericht sollte sich schämen!« Im Anschluss müssen die Brüder von 5 Wachmännern aus dem Gerichtssaal gebracht werden. Auch im Anschluss lassen sie nichts unversucht, um gegen das Urteil vorzugehen. Aber ihre Einsprüche und Revisionen scheitern vor den Gerichten. Bis zu ihrer Haftentlassung, Herbert 2007, Peter 2008, schrieb Herbert immer wieder wütende Briefe an den damaligen Richter sowie die Presse, in denen er seine Unschuld beteuerte und das Gericht für seine jahrelange Haft verantwortlich machte. Sedlmayers Sekretär Dieter wurde in einem separaten Verfahren wegen Urkundenfälschung zu einer geringen Haftstrafe verurteilt. Er musste mit seiner Familie nach einer Zahlung von 50.000 Mark aus dem Landhaus ausziehen. Das Geld bekam er von der neuen Erbin von Sedlmayers Vermögen, seiner 89-jährigen Tante. Als diese starb, ging das Restvermögen an das Land Bayern über.
Okay, erstmal ein sehr interessanter Fall, der mir tatsächlich bislang noch komplett unbekannt war. Denn ich muss zugeben, der Name Walter Sedlmayr, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Aber du hast mir ja auch schon Bilder bereitgelegt in der OneDrive. Und jetzt, wo ich ihn so vor mir habe, muss ich sagen, also ich kenne jetzt keinen Film oder ich kann mich nicht dran erinnern, diesen Schauspieler jemals irgendwo gesehen zu haben, mag aber auch an der Nische liegen, die er bedient hat. Das war halt eher nicht so meine Nische oder halt auch eben dem Jahr dann vielleicht auch geschuldet.
Ja, es war also wirklich so Heimatfilme, Serien aus Deutschland so ein bisschen, aber immer mehr so ins, ja, der war auch nicht lustig, der war halt lustig aufgrund dieser leicht brummeligen und granteligen Art. Der hat halt immer was zu meckern gehabt. Und das war halt so dem seine Nische im Prinzip, die der halt bedient hat. Und damit war der auch heftig erfolgreich. Also der hat Gehälter abgesahnt, die hat zu den Zeiten haben das nur wenige im deutschen Fernsehen bekommen, weil der halt auch ein unheimlich guter Verhandler war. Der hat die auch so unter Druck gesetzt, dass die dem so bezahlen mussten.
Okay. Ja, interessant zu wissen. Gut, ich habe mir ein paar Punkte notiert. Die würde ich jetzt wahrscheinlich sehr durcheinander einmal durchgehen.
Ist nicht schlimm. Mach mal.
Gut. Zu seinem Sekretär, du hast ihn jetzt Dieter genannt, hatte ich mir die Notiz gemacht. Klar wirkt das erstmal sehr verdächtig, wenn er das Testament fälscht und dann auch noch so schlecht. Im Nachhinein betrachtet dachte ich mir, könnte er der Täter gewesen sein? Ich persönlich bin zu dem Entschluss gekommen, vermutlich nicht. Natürlich ist es auch eine Straftat, eben ein Testament zu fälschen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, was seine Beweggründe waren. Er stand wahrscheinlich vor dem Problem, dass Walter Sedlmayr ihn tatsächlich dann zum Erbe machen wollte und ihm Dinge versprochen hat, die er in naher Zukunft umsetzen wollte. Doch kurz bevor er das eben machen konnte, ist er verstorben und dementsprechend dachte er sich dann wahrscheinlich, verdammt, das steht mir zu, er hat es mir alles schon zugesagt, ich muss es jetzt versuchen, irgendwie durchzuboxen.
Ja, das ist richtig. Es gab in einer Quelle auch die Aussage, dass er diesen Vertrag, den der mit diesem anderen, mit dem Ziehsohn hatte, hat verschwinden lassen und ihn stattdessen durch sein Testament ersetzt hat. Mhm. Das konnte ich aber nirgendwo belegen, deswegen erwähne ich es jetzt nur mal so dabei. Mhm. Also dieser Vertrag, es war wirklich mehr so eine Generalvollmacht, war das halt da, wo unter anderem natürlich auch die Miete für das Lokal drin stand und so. Das tauchte dann im Zuge der Ermittlungen auf. Mhm. Klar, der hätte von jetzt auf gleich vor dem Nichts gestanden, was ihn aber auch als Täter für mich dann halt auch ausgeschlossen hätte, weil der hatte ja alles. Der ist gut mit dem Sedlmayr klargekommen, die haben gut miteinander harmoniert. Also für den war der lebendig zum aktuellen Zeitpunkt deutlich wertvoller als tot.
Ja, richtig. Ja. Gut, dann habe ich mir als nächstes diesen Peter vorgeknüpft. Also du hast ihn jetzt Peter genannt. Das war ja der Bruder des Ziehsohnes Herbert.
Genau.
Und ich habe mich von Anfang an gefragt, warum überhaupt er mitverdächtigt wurde. Später hast du ja gesagt, dass dieser Hammer, der gefunden wurde, von seiner Verlobten identifiziert wurde als Peter sein Hammer.
Genau.
Da macht das dann Sinn, aber er wurde ja schon wesentlich früher auch verdächtigt und befragt. Weißt du, warum er direkt mit ins Spiel gekommen ist?
Ja, weil dieser Peter auch kein unbeschriebenes Blatt war. Also diese zwei Brüder, die waren schon polizeilich bekannt, auch für Gewalttaten, also sprich so im Bereich der Körperverletzung, des Betruges und so. Also ich denke, die haben den da gleich mit verarztet, weil der halt auch bei so etwas nicht ganz unerfahren war. Es war auch so, da kann ich jetzt vielleicht noch einwerfen, ein Zeuge hat sogar das Land verlassen aus Angst vor den zwei. Der Koch vom Gasthaus zum Sedlmeier, der ist in die Schweiz oder nach Österreich geflüchtet, das weiß ich jetzt gar nicht, aus lauter Angst vor diesem Ziehsohn. Der hat dann zwischenzeitlich immer bei der Polizei angerufen und hat dann seine Aussagen gemacht und hat sich geweigert, wieder zurückzukommen, weil er Angst hatte, dass sie den kriegen irgendwie oder so. Also dieser Herbert muss schon nicht ohne gewesen sein.
Okay, das macht Sinn. Ich hatte mir noch eine Sache, weil du jetzt gerade von diesem geflüchteten Koch gesprochen hast. Ich hatte mir noch notiert, dass ich trotzdem etwas sehr merkwürdig empfand, und zwar die Aussage, nach euch lasse ich niemanden mehr rein. Ich weiß jetzt nicht, von wem genau dieses Zitat stammen sollte, also wer das jetzt bei der Polizei angegeben hat. Allein diese Aussage ist doch schon irgendwie merkwürdig, dass das Personal dann so sagt, so ja, also er hat gesagt, er würde niemanden mehr reinlassen. Sowas würde ich eigentlich, glaube ich, gar nicht erwähnen. Wenn ich jetzt gerade irgendwo ein Gespräch mit jemandem hatte, würde ich mich doch nicht verabschieden mit, ja gut, dann macht's mal gut und nach euch lasse ich niemanden mehr rein. Also das mache ich ja selbst bei Freunden nicht. Wenn ich jetzt Besuch von Freunden bekomme, sage ich auch nicht, gut, kommt gut heim und ich lasse auch nach euch niemanden mehr rein. Das ist ein sehr merkwürdiger Satz. Das klingt für mich eher so, als hätte man versucht, sowas wie ein Alibi zu schaffen.
Nein, das denke ich jetzt noch nicht mal. Also ich kann jetzt nicht sagen, wer den Satz gesagt hat oder was er sich dabei gedacht hat. Es war halt eben nur so, dass der wirklich seit diesen Drohungen und seit diesem Streit mit diesem Ziehsohn wirklich ständig Angst hatte, er würde überfallen. Und es war auch so, dass der echt nur Leute reingelassen hat, die hatten so ein Klingelzeichen, also einmal klingeln, dann 20 Sekunden warten und dann mehrmals hintereinander klingeln. Dann wusste er, okay, das ist jemand, der zu meinem Kreis gehört, den lasse ich rein. Selbes beim Telefon, einmal anrufen, wieder auflegen, kurz warten, nochmal anrufen. Dann wusste er, okay, das ist jetzt hier mein Sekretär oder mein Redenschreiber oder sonst irgendjemand, der das macht. Er hat auch, nachdem die weg waren, noch zweimal telefoniert. Einmal mit seiner Sekretärin. Er hatte wohl auch noch irgendeine andere Sekretärin, die so die Buchhaltung für ihn gemacht hat oder so. Und das zweite Mal, das weiß ich jetzt gar nicht mehr mit wem. Und also das war diese Aussage, interpretiere ich jetzt so nach dem Motto, so jetzt ist hier zu, jetzt darf hier keiner mehr rein, dass mir nichts passiert, ab jetzt ist hier Nachtverschluss, wie man in Justizkreisen sagen würde.
Okay, also das heißt, sein Personal wusste auch darüber Bescheid. Denn das war nämlich der nächste Punkt, den ich mir notiert hatte. Wegen der ganzen Drohanrufe und dieser Postkarten, die er erhalten hat, hat er das jemals zur Anzeige gebracht? Also war das der Polizei überhaupt vorher bekannt? Weil das wäre doch der erste Schritt, den ich machen würde, wenn mir sowas passieren würde.
Ja, was ich jetzt da so rausgelesen habe, hat er das nicht groß zur Anzeige gebracht, weil er ja halt offiziell auch immer ein bisschen gucken musste, dass er seine Neigung, also was heißt Neigung, dass er seine Homosexualität verschleiert. Es war tatsächlich in München, also in Bayern, auch so, dass das bis ein paar Jahre vorher sogar noch illegal war. Also das war eine Straftat, wenn du homosexuell warst. Also nicht, sondern die homosexuellen Handlungen jetzt. Das war auch eine Sache, die wirklich ganz schlimm war nach dem Tod von Walter Sedlmeier, wie das wirklich ausgeschlachtet wurde in der Presse. Teilweise wirklich mit ganz, ganz geschmacklosen und unwürdigen Fakten, wenn es denn Fakten waren, können ja auch Lügen gewesen sein, die wirklich vollkommen unnötig waren. Also was der da für Neigungen gehabt haben soll, da wurde dann geschrieben, der wäre also heftig devot gewesen und wollte ständig erniedrigt werden. Dann hat die Polizei wirklich V-Männer in die ins Rotlichtmilieu, also in die Callboy-Szene geschickt, wo dann wirklich auf gut Deutsch fast alle Callboys gesagt haben, nee, das stimmt überhaupt nicht, der war halt eben homosexuell, ja, aber da war jetzt nichts Außergewöhnliches oder so. Also das war schon, war teilweise echt schon heftig, was da gelaufen ist.
Ja, ich finde sowas auch immer ganz schrecklich. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das ist heute auch nicht anders. Ich denke, wenn heute irgendjemand Berühmtes, in Anführungsstrichen berühmt, oder von der Öffentlichkeit Relevantes versterben würde oder ihn jemand ermorden würde, wäre das heute exakt dasselbe in der Presse. Ich meine, damals war natürlich Homosexualität nochmal ein ganz anderes Thema als heutzutage. Aber ich denke, es würde heute genauso nochmal passieren, dass das Ganze versucht wird, bis zum Gehtnichtmehr auszuschlachten. Ich hatte mir noch notiert, so eine Münzsammlung, die ist ja jetzt nicht gerade etwas, also es ist ja kein Bargeld, wo du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, ob das jetzt mal aufgefunden werden kann, sondern eine Münzsammlung hat ja schon, ist ja sowas wie ein Unikat. Konnte die denn im Nachhinein irgendwo sichergestellt werden?
Also tatsächlich habe ich jetzt in den Quellen über die Münzsammlung nichts mehr gefunden, wobei man dazu sagen muss, wenn das jetzt Goldmünzen waren, kann das auch sein, dass die eingeschmolzen worden sind. Das machen viele.
Ach so.
Dann, dass einfach das Gold davon genommen wird. Kann ich aber nicht beurteilen, weiß ich nicht. Soll ich mal so zwei Sätze zu dieser Kunstliebe von Walter Sedlmayr sagen? Der hielt sich ja für einen absoluten Kunstkenner. Das war aber leider nicht der Fall. Er ist also nahezu von jedem Antiquitätenhändler über den Tisch gezogen worden. Und er war auch aufgrund seiner Kunstliebe auch mal 10 Tage in Untersuchungshaft, weil er eine Statue bei sich in der Wohnung gelagert hatte, die aus einem Diebstahl war. Und er konnte dann zwar beweisen, dass er das also nicht beauftragt hat oder dass er damit im Prinzip nichts zu tun hatte. Aber es, ja, das war schon alles so ein bisschen fragwürdig, weil er schon des Öfteren gesagt hatte, dass er gerne diese Statue, das war so eine Madonnenstatue, dass er die unheimlich gerne hätte, weil die ihm unheimlich viel bedeutet hat wohl oder sowas. Da war er dann mal 10 Tage in Untersuchungshaft und der Anwalt von ihm, der muss also, das muss den sehr viel Mühe gekostet haben, den da wieder rauszukriegen.
Hatten wir solch einen Fall nicht irgendwie schon mal in Vergangenheit?
Ja, da komme ich jetzt zu. Dieser Fall erinnert mich an den Fall, der eigentlich danach passiert ist, von dem Rudolf Mooshammer, von dem Modemacher. Auch der war homosexuell, auch der hat das natürlich verheimlicht. Auch der wurde aber dann von einem Callboy, also von einem Callboy in seiner Wohnung umgebracht. Den Fall hatten wir auch schon, ja.
Ich meine jetzt wegen der Kunst. Mir kam das jetzt irgendwie bekannt vor, dass jemand aufgrund eines Kunstwerkes, was er unbedingt haben wollte, eben dann in Untersuchungshaft kam.
Da bin ich jetzt überfragt.
Okay, aber diesen Fall hatten wir noch nicht, ja?
Nein, den hatten wir noch nicht.
Okay, alles klar. Dann hatte ich mir noch notiert, dass ich es sehr interessant fand, dass Sedlmayrs Tante dann dem Sekretär, also die müssen ja wohl auch ein gutes Verhältnis miteinander gehabt haben, dass er auch irgendwie schon in die komplette Familie integriert wurde, dass die dem einfach dann die 50.000 D-Mark gegeben hat.
Nein, das siehst du tatsächlich leider komplett falsch, auch wenn man das so denken könnte. Sedlmayr hatte weder zu seiner Tante ein gutes Verhältnis, der hat die zwar mal so pflichthalber besucht, aber sonderlich gemocht hat er die eigentlich überhaupt nicht. Und auch die Tante hatte zu dem Sekretär kein gutes Verhältnis. Die wollte nur einfach, dass der Medienrummel aufhört. Deswegen hat sie ihm 50.000 Mark gegeben und gesagt, bitte komm, zieht einfach aus, geht einfach weg. Und dann ist es gut.
Ah, okay. Das ist ja echt traurig. Naja, gut.
Diese ganze Sache ist fürchterlich traurig. Weil der Mann hat alle, die er um sich hatte, hatte er nur, weil er das Geld hatte. Und ausgebeutet wurde, mehr oder weniger. Ja. Das Interessante an dem war, der war sonst geizig wie sonst noch was. Nur bei diesen zwei Jungs nicht. Die waren, das eine war sein Ziehsohn, und den Sekretär fand er halt irgendwie faszinierend, weil der halt wohl auch sehr, sah nicht schlecht aus, hat auch ein gutes, gebildetes Auftreten gehabt. Und dann gab es noch ganz wenige Schauspielkollegen. Die mochte er auch unheimlich gern. Einer davon, der Wolfgang Viereck, das ist auch ein ganz bekannter deutscher Volksschauspieler aus Bayern, der wurde dann auch interviewt, der sagte, wenn der dich mochte, hat er alles für dich getan. Und war auch wirklich, wie so ein Vater zu dir. Der war ja deutlich älter halt auch als die meisten am Set. Sagt er, aber da gab es Regisseure, die hat er zur Weißglut getrieben. Also in dem Film, den habe ich mir auch angeguckt, es gibt einen Film darüber, der heißt Wampo, da sind allerdings die Namen geändert. Also sowohl vom Sedlmayr als auch von allen anderen. Mhm. Da hat der diese Regisseure, der muss die traktiert haben teilweise am Set, dass der Regisseur gesagt hat, ja, du kommst dann rein, du kommst gerade von der Toilette. Hat er gefragt, ja, was habe ich denn gemacht, groß oder klein? Also der muss wirklich, da hat er gesagt, ja, der tippt hier gerade einen Bericht, ja, was tippt er denn? Der muss doch wissen, was er tippt, was tippt er? Ich muss das ja spielen. Der hat sämtliche Dialoge umgeschrieben, wenn der da keinen Bock drauf hatte. Mhm. Und wenn dem einer krumm gekommen ist, hat er gesagt, ja gut, dann spiele ich morgen nicht mehr, könnt ihr die Serie schließen.
Okay. Ja, nice to know. Das heißt, theoretisch hat er sich viele Feinde geschaffen und es hätte theoretisch auch sehr viele Verdächtige geben können.
Ja, wobei er halt dadurch, dass er ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat, halt auch nicht viele Leute so in seinem Umfeld hatte. Der hatte zum Beispiel auch in seinem Vertrag von der Brauerei drin stehen, dass er nicht verpflichtet ist, das Bier zu trinken während des Werbespots. Mhm. Der hat keinen Schluck Bier getrunken während des Werbespots. Der hat da immer nur davor gesessen.
Ja gut, das ist ja nichts Neues, dass da gerne mal so ein bisschen geflunkert wird mit den Produkten, die dann halt konsumiert werden. Ja, dann kommen wir mal zum Urteil. Also ich finde es krass. Ich gehe stark davon aus, dass also mal mindestens Herbert der Täter war. Bei Peter war ich, wie gesagt, also dem sein Bruder dann eben, war ich die ganze Zeit so ein bisschen im Zwiespalt. Warum wurde er überhaupt verdächtigt? Ja, es war sein Hammer, aber warum soll er ihn umgebracht haben, wenn er keinen persönlichen Bezug zu ihm hatte? Jetzt, wo du dann halt mir erzählt hast, dass er eben auch ein gewisses Vorstrafenregister hat und dementsprechend auch mit seinem Bruder gemeinsam schon etliche Taten vollzogen hat, kann ich es mir natürlich durchaus vorstellen. Von ihm kam aber tatsächlich auch so die meiste Gegenwehr, also diese ganzen Briefe, die er dann halt auch eben in seiner Haftzeit geschrieben hat, klingt halt wirklich von jemandem, der da eigentlich vielleicht unschuldig verurteilt wurde. Kann aber auch ebenso gut sein, dass er einfach nur darüber schockiert war, wie lange er verurteilt wurde und mehr oder weniger. Vielleicht war er auch gar nicht richtig tatbeteiligt, er wusste vielleicht von der Tat, aber hat sie vielleicht nicht ausgeführt. Das Problem ist, man hat ja, das war ja eigentlich ein Indizienprozess, weil man keine klaren Beweise hatte, wer jetzt die Tat ausgeführt hat. Man hatte natürlich etliche Beweise, wie jetzt, dass das Alibi gefehlt hat wegen der Geburtstagsfeier, auf der sie angeblich gewesen sein sollten. Dann eben diese Faser an der Kleidung vom Münzkasten. Aber er kann ja schlussendlich trotzdem einfach nur dabei gewesen sein.
Ja, also wer sich hauptsächlich an die Öffentlichkeit, an die Richter gemacht hat, war Herbert, also der Ziehsohn.
Also, oh, habe ich das gerade vertauscht?
Das hast du gerade vertauscht, aber es ist nicht schlimm. Ich musste mich auch immer wieder mit den Namen, ist nicht, deswegen habe ich auch nur die Vornamen verwendet extra, um es vielleicht ein bisschen übersichtlicher zu machen. Also wie gesagt, der Herbert, der hat also regen Schriftverkehr, die kann man auch im Internet finden, diese Briefe. Da hat er dann geschrieben, hallo mein Blutrichter, auch dieses Jahr melde ich mich wieder bei Ihnen aus der Haft. Also das war hochdramatisch geschrieben alles, ja. Mhm. Eine Sache habe ich noch, die finde ich traurig. Der Walter Sedlmayr hatte einen Hund, so einen kleinen weißen Terrier. Der wurde dann nach seinem Ableben dem Hausmeister übergeben von der Wohnung, wo er gewohnt hat. Ja, und der Hund ist kurz danach, vergiftet worden im Garten.
Was?
Ja, das tat mir total leid. Also ich fand das irgendwie, natürlich, die ganze Sache ist natürlich schlimm, aber der lag dann irgendwie tot im Garten, weil er wohl zu laut gebellt hat oder so. Da gab es vorher immer Beschwerden. Das ist sowas, finde ich, gut, wenn man selbst Tierhalter ist oder Hundehalter ist, schon allein, was so ein Tier mitmacht, wenn das Herrchen dann nicht mehr da ist, weil den hat er überall dabei gehabt immer. Der war auch im Fernsehen, Moritz hieß der. Okay. Der war auch im Fernsehen mit dem. Und so, also das ist schlimm. Wie gesagt, es gibt viele, viele Parallelen zu dem Fall von dem Rudolf Mooshammer. Der hat ja auch seine Daisy, seinen Yorkshire Terrier immer dabei gehabt.
Ja.
Gibt viele Parallelen.
Ja, aber schlussendlich fand ich es dann interessant, dass dennoch 14 und 15 Jahre Haftzeit dann quasi, nee, warte, das war ja dann quasi mit Untersuchungshaft, müssten ja dann nochmal 2 Jahre draufgerechnet werden. Das heißt, beide waren 16 und 17 Jahre in Haft. Trotz dessen, dass es keine eindeutigen Beweise gab, finde ich interessant. Man hätte, also theoretisch, ich hätte vermutlich an deren Stelle dann natürlich aus der Haft heraus versucht, irgendwann mal in Revision zu gehen und zu sagen, hier, ach so, mehrfach. Dann auch.
Hatte ich auch gesagt, okay. Also die haben mehrfach versucht, die Sache wieder aufnehmen zu lassen, aber es ist gescheitert.
Ja, weil nämlich ja auch die DNA-Analyse irgendwann so weit war, dass man auch beispielsweise die Tatwaffen und auch Spuren an der Kleidung der Leiche zum Beispiel, man hätte das ja auch alles nochmal ganz anders auswerten können, denke ich. Weil merkwürdig ist es schon, dass diese Wohnung so akribisch gereinigt wurde von dieser Haushaltshilfe und dann eben nur von Herbert. Das habe ich jetzt aber nicht verwechselt, ne? Nur von Herbert wurden Fingerabdrücke gefunden und von Peter nicht. Deswegen war halt die ganze Zeit in meinem Kopf, naja, vielleicht war er nicht anwesend oder zumindest an der Tat nicht beteiligt. Also, oder schon beteiligt, aber er hat sie nicht ausgeführt.
Ja, es war halt hauptsächlich so, dass von Peter, also vom Bruder, vom Ziehsohn, natürlich auch diese Fasern von diesem Münzsetzkasten an der Kleidung gefunden wurden.
Deswegen sage ich ja, ich schließe nicht aus, dass er mit am Tatort war. Aber es kann ja ebenso gut sein, dass er einfach nur daneben stand und die Tat nicht ausgeführt hat.
Ja, aber er hat sie auch nicht verhindert.
Nee, dazu hätte auch einer von beiden hätte dann halt eben aussagen müssen und geständig sein müssen, um dann halt eben den Nichtbeteiligten zu entlasten. Ist natürlich nicht geschehen. Von daher, also ich kann mir auch gut vorstellen, es waren tatsächlich beide, weil sonst hätte Peter ja irgendwann in seiner Frustration gesagt, hier, ich gestehe, wir hatten gemeinsam einen Plan, ich habe die Tat nicht ausgeführt, das war mein Bruder. Beides ist ja nicht geschehen oder auch andersrum. Von daher gehe ich stark davon aus, dass die zwei Richtigen verurteilt wurden, finde ich sehr gut. Und auch die Haftzeit war ja dann dementsprechend so, wie es auch heute quasi entschieden werden würde.
Ja, ich denke mir vielleicht, ich meine, beim Herbert war ja auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Das ist ja normalerweise deutlich länger als 15 Jahre. Ich gehe davon aus, da es ein reiner Indizienprozess war und die sich beide in Haft gut geführt haben, dass sie halt gesagt haben, okay, gut, es war ein Indizienprozess, wir haben sie jetzt eingesperrt, 15, 16 Jahre, jetzt lassen wir ihn raus, jetzt ist gut. Ja, also ich denke, so wird das gewesen sein, gehe ich mal von aus.
Ja. Nach der Haftentlassung wirst du wahrscheinlich nicht großartig noch was von den beiden gehört haben.
Nein, es gab tatsächlich eine Klage von beiden gegen eine Tageszeitung. Ich glaube, das war auch in Österreich, wo die also geklagt haben, man möge bitte ihre Klarnamen aus der Literatur rausnehmen, aus Persönlichkeitsschutz. Und weil ja ihrer Meinung nach nicht erwiesen war, dass sie das waren. Da hat ein Gericht aber geurteilt, dass die also rechtskräftig verurteilt sind und Personen der Zeitgeschichte somit sind, also dass die Namen übernommen werden dürfen. Ich habe sie jetzt geändert, sie sind entlassen, sie haben ihre Strafe abgesessen und die Namen tun jetzt zur Geschichte auch nichts
beitragen.
Danke.
Gut, das war es von meiner Seite. Die Fotos, die du mir bereitgestellt hast, habe ich schon erwähnt. Kann man jetzt vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Ihr könnt die Fotos gleich auf Instagram sehen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Sehr gerne könnt ihr dann unter dem Foto auch euer Feedback in die Kommentare zum Foto dann niederschreiben. Freuen wir uns immer sehr. Falls ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr auch das Foto oder die Fotos auf unserer Homepage allejahremörder.de einsehen. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber immerhin die Fotos sehen. Ja, wie gesagt, zum einen ein Foto von Walter Seelmeier und das andere Foto beinhaltet die Mordwaffen.
Genau. Ja, wenn ihr trotzdem was schreiben wollt und nur, was heißt nur, unsere Homepage ist toll, das ist nicht nur. Wenn ihr die da sehen wollt, könnt ihr uns gerne E-Mail schreiben, contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Es gibt zu diesem Fall wirklich viele Sachen, die man noch erzählen könnte, auch so Sachen drumrum und so weiter, wo da überall betrogen wurde und wer. Ich lasse es jetzt mal, ich habe es irgendwann dann mal gerafft, weil es sonst zu viel geworden wäre auch.
Hier nochmal ganz kurz zu den Mordwaffen, muss ich nochmal wieder was sagen. Wir hatten das schon mal und ich finde das immer wieder interessant, dass das damals wohl ganz anders war als heute, dass die Verlobte von Peter dann sich gemeldet hat und meinte, ja, das ist der Hammer von meinem Verlobten.
Nee, hat sich nicht gemeldet, muss ich gerade reinkrätschen. Es war eine Telefonüberwachung. Sie hat mit jemandem darüber geredet am Telefon.
Also ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall hat sie diesen Hammer wiedererkannt. Und mir geht es genau darum, dass man einen Hammer wiedererkennen kann. Also wenn du mir jetzt 10 Hammer vorhalten würdest und fragen würdest, sag mal, was ist eigentlich deiner? Ich würde meinen nicht erkennen. Es sei denn, er hat eine komplett andere Farbe. Aber trotzdem finde ich es halt immer wieder interessant, dass jemand zur damaligen Zeit einen Hammer wirklich ganz genau identifizieren konnte, das ist meiner oder das ist der von meinem Nachbarn oder sonstiges. Hatten wir nämlich schon mal. Aber da war es tatsächlich auch in den 70ern ein Fall. Jetzt haben wir einen Fall in den 90ern, wo das auch so einfach ging. Ja, finde ich wieder immer wieder sehr erstaunlich.
Ja, damals haben die Leute ihr Werkzeug noch gekannt.
Ja, heute kostet dir so ein Hammer für 1 oder 2 Euro irgendeinen Kammschladen. Ja. Gut, also wenn du möchtest, kannst du dir auch sehr gerne ein weiteres Jahr ziehen.
Und ich muss aber erst vorbereiten. Ich bin, habe gelesen. So, 1989.
1989 scheint wohl auch dein Lieblingsjahr zu sein. Ich habe jetzt Oder ich hatte letztens eins, in dem nur ich Fälle berichtet habe. Und jetzt haben wir ein Jahr. Das Jahr hattest du bereits dreimal. Aber wir haben auch schon Fallvorschläge. Also wirst du da hoffentlich fündig. Ihr könnt natürlich trotzdem jederzeit eure Fallvorschläge einreichen. Guckt einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Dort ist alles verlinkt, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, möchtest du aufschreiben und das Atmen einstellen?
Ja.
Wow. So. Du darfst erst wieder atmen, wenn du den Stift zugemacht hast. Das gehört meiner Meinung nach genauso noch zum ASMR.
Ich denke, es ist an der Zeit, die Folge für heute zu beenden, weil ansonsten, weiß ich nicht, ob es nochmal eine Folge gibt. So, also.
Hey, warte mal, das kannst du so nicht sagen. Die Leute verstehen das vielleicht komplett falsch. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns wirklich sehr gut verstehen und wir uns einfach lustig necken, weil wir uns gerne mögen. Falls ihr euch davon überzeugen möchtet, könnt ihr auch gerne in unseren anderen Podcast ungedingst reinhören.
Genau. Da sind wir uns auch nicht einig, aber es ist überhaupt wenigstens was zu lachen dabei.
Aber so. Es läuft trotzdem.
Ja. Gut. Okay, ihr Lieben. Jetzt haben wir nochmal euch hoffentlich ein bisschen gut gelaunt in die neue Woche entlassen. Das soll natürlich nichts an der Dramatik des Falls ändern. Wir wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wie gesagt, ungedingst hat Jasmin ja schon erwähnt, das ist immer am Mittwoch. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.